Wir wollen den 133. Psalm lesen. Psalm 133, ein Stufenlied von David. Siehe, wie gut und wie lieblich ist es, wenn Brüder einträchtig beieinander wohnen. Wie das kostbare Öl auf dem Haupt, das herabfließt auf den Bart Aarons, das herabfließt auf den Saum seiner Kleider. Wie der Tau des Hermon, der herabfällt auf die Berge Zions, denn dort hat der Herr den Segen verordnet, Leben bis in Ewigkeit. Erstmal nur diese Stelle und nachher lesen wir noch drei andere Stellen aus Gottes Wort zu unserem Thema einträchtig beieinander wohnen, das aus dem ersten Vers entnommen ist, das Potenzial der Unterschiedlichkeit und über die Unterschiede und Verschiedenheiten der Glieder haben wir gestern nachgedacht. Und heute wollen wir einfach nur die feine Seite von dem Zusammenleben der Gläubigen und heute vielleicht etwas mehr das Augenmerk auf die Zusammenkünfte haben. Dieser Psalm ist ja sehr kurz, es ist das zweitletzte Stufenlied, ein Ausdruck, da können wir nicht viel mit anfangen, weil wir nicht genau wissen, was das bedeutet. Es gibt da verschiedene Erklärungen für, ob sie das beim Hinaufgehen zum Passafest nach Jerusalem, wo sie einmal im Jahr hingehen mussten, alle aus Israel, das ganze Land war auf Wanderschaft, überall sammelten sich Leute, familienweise, verwandtenweise, ortsweise und kamen nach Jerusalem. Und bei jeder Stufe, was auch immer die Stufe war, innehielten und eins dieser, ich weiß nicht, wie viel es gibt, Stufenlieder sangen, sodass das also kurz vom Ziel heißt. Ja. Aber viel wichtiger ist die geistliche Bedeutung und Erklärung dieses Psalms, denn hier wird uns, ich sag mal, verschiedene Bilder, modern ausgedrückt, Fotos werden geschossen und das soll uns Stoff zum Nachdenken geben über unsere Gemeinsamkeit, über das Teil aller Christen, dass sie zusammengehören, eine Kirche bilden, ein anderes Bild, ein Leib oder ein anderer Ausdruck, die Braut Christi, noch ein anderer Ausdruck, das Haus Gottes bilden. Das sind eben verschiedene Momente, die uns was darstellen. Hier ein dreifaches Bild. Einmal sind Brüder einträchtig beieinander und wohnen da zusammen, dann andermal ist das Öl, was vom Kopf bis zu dem äußersten Rand des Kleides bei der Salbung von Aaron, der Einweihung von Aaron als hoher Priester fließt, oder einmal noch ein anderes Bild, nicht wie Öl, sondern wie Tau vom Hermon. Der Hermon ist ganz im Norden, im Libanon, der höchste Berg, über 3000 Meter, Gipfel immer schneebedeckt, auf die Berge Zions, das ist 100 Kilometer weiter südlich. Was das eine mit dem anderen zu tun hat, spielt keine Rolle, ist kein physikalisches Problem, was wir klären müssen, sondern ein Sinnbild von Segen, von, ja, allein diese drei Ausdrücke, gut und lieblich, Eintracht, beieinander, Öl und Tau, vermitteln uns auch die einzelnen Worte schon, das ist gesund, das ist klasse, da will ich hin, da will ich wohnen. Und Gott sagt, hier will ich wohnen. Gott will da selbst wohnen. Nicht, weil wir so toll sind, sondern weil er das so gedacht hat. Und manchmal muss man ein Idealbild haben. Und wenn man das natürlich vergleicht mit der Realität, da wo wir sind, dann kann sein, dass wir erschrecken. Aber wir sollen diese Zielsetzung haben. Und nicht sagen, das ist alles schlecht und kannst alle vergessen. Die anderen kannst du vergessen. Meist kann man die anderen vergessen, nicht uns selbst. Weil wir ja die anderen einordnen müssen, nicht uns. Aber wir wollen ja daraus lernen, dass wir für uns auch Nutzen haben. Und dazu wird erklärt, dass das von David ist. David ist der, der die meisten Psalmen gedichtet hat. Es gibt 72 Psalmen, die die Überschrift haben von David. Und im Neuen Testament wird ein weiterer Psalm, der ist Psalm 2, als dem David zugehörig genannt, Apostelgeschichte 2 oder 3. Wie David im zweiten Psalm sagt, steht da. Ja. Dann gibt es noch eine andere Stelle, wo ein Psalm halb wiedergegeben wird und dass das David sagt, Man kann also sagen, mindestens in 75 Psalmen von David, wahrscheinlich viel mehr. Das erste komplette Buch ist von David, bis auf ein paar Ausnahmen. Psalm 1, 10 und ich glaube 33 sind alle Psalmen von David. Andere Bibelbücher ist keiner von David drin. Aber David ist der Mann, der Erfahrung hat, der Mann des Glaubens, der Hirte Israels. Und der vermittelt uns was. Allein die Nennung von David bedeutet uns was, weil wir denken an ein ganzes Leben, ein Leben vieler Erlebnisse, vieler Schmerzen, aber auch vieler Punkte, wo Charakter gezeigt wird, wo man sieht, das ist gottgemäß, das gefällt dem Herrn Jesus und da gefällt das auch uns. Das erste Wort heißt siehe, nicht das erste Wort des Psalms. Ja? Die Überschriften sind, ich will mal für die erklären, die jetzt diese Elberfelder Fassung haben, waren die Überschriften in der alten Fassung alle kleingedruckt. Ja? Aber wenn kleingedruckt heißt, sie sind nicht inspiriert, da gehört sie gar nicht dahin. Ja, was nicht inspiriert ist, wollen wir hier nicht haben. Aber wenn sie inspiriert sind, dürfen sie nicht kleingedruckt werden. Und weil alle hebräischen Fassungen, so habe ich mir sagen lassen, die Überschriften beinhalten, gibt es keinen Grund daran zu zweifeln, dass sie auch inspiriert sind, weil sie auch was vermitteln. Die Überschriften sagen was, hier steht nur Stufenlied und von David. Aber es gibt eben auch Texte, die sagen, als David in der Höhle war oder irgend sowas, einen Zusammenhang stellt, wo ist die Überschrift für uns ganz wichtig. Also das erste Wort ist es nicht, aber das erste Wort dieses Textes ohne die Überschrift heißt siehe, das heißt, wir sollen die Augen aufmachen, wir sollen hinschauen, wir sollen uns daran freuen, wie gut und wie lieblich ist es, wenn Brüder einträchtig beieinander wohnen. Erste Frage ist, welche Brüder denn? Welche Brüder? Ja, aber gemeint sind natürlich unsere Brüder und Schwestern im Glauben. Nein, die sind überhaupt nicht gemeint. Wir sind hier im Alten Testament und dazu noch in dem Psalm. Das ist nicht die Gläubigen der Jetztzeit gemeint. Das ist ja nur die Übertragung, damit wir Nutzen davon haben. Aber die Psalmen haben keinen christlichen Level. Ja? Die stehen da drunter, weil das noch nicht offenbart war. Da weiß noch niemand was von Gott, dem Vater, dem Sohn und dem Heiligen Geist. Da weiß noch niemand was von der einen Kirche, Gemeinde oder Versammlung. Das ist alles noch verborgen. Da wird Gott nicht als Vater angesprochen. Die christlichen, die typisch christlichen Wahrheiten sind unbekannt. Aber sie gelten für alle Gläubigen aller Zeiten. Also die vorher gelebt haben, kannten sie ja noch nicht. Aber ab dem Psalm, das war das Liederbuch des Alten Testaments. Und da gibt es ja auch Liedbemerkungen wie Sela und sowas. Oder hohe Stimmen, tiefe Stimmen oder Dur und Moll, würden wir heute sagen. Da sind so ein paar Anweisungen drin, Hebräisch, keine Ahnung, weiß ich nicht, wie das bedeutet, aber man muss dann eben nachforschen, was das heißt. Aber erste Frage, wer sind die Brüder, wie viel gibt es von der Sorte? Und da kann man Folgendes sagen. Ich nehme einen Vers dazu aus dem Propheten Hesekiel, das schadet auch mal nichts, wenn man den mal aufschlägt. Der Hesekiel ist also einer der schwersten Bücher für alle Bibelleser, das heißt alle natürlich, auch Prophet Hesekiel mal lesen, ja. Weil das ist schwer. Wenn du morgens Prophet Hesekiel liest, ja, ja, bist du nicht unbedingt von satt, weil da sind von Räderwirbeln angefangen, wo du nichts mit anfangen kannst. Aber es ist auch Wort Gottes. Und wenn wir darauf aus sind, das Wort Gottes komplett zu kennen, dann müssen wir auch mal so schwere Propheten wie Prophet Hesekiel lesen und uns nicht aus der Fassung bringen lassen, wenn da mal über ernste Gerichte gesprochen wird. Aber es ist auch Wort Gottes. Es gibt übrigens auch in Prophet Hesekiel sehr ermunternde Strecken. Da ist zum Beispiel Hesekiel 34, da ist von den Hirten die Rede. Und von dem einen Hirten, der kommen würde, der Herr Jesus, der wahre David. Und Hesekiel 47 auch sehr schön. Ja? Und vor allem der allerletzte Vers. Ja, der heißt nicht, der Herr ist da, sondern der Herr ist hier. Ja, hier ist er. Damit endet das Buch. Man kann also überall in Gottes Wort Stoff finden. Und für die, die sich bei mir beschweren, Hesekiel ist so furchtbar schwer und langatmig, den sage ich, da sei da nicht so dumm und lies nur Hesekiel. Da lest doch dazu auch noch im Neuen Testament. Ja, ich lese also aus 3 bis 4 Stellen aus dem Neuen Testament morgens und aus dem Alten Testament, weil ich eben aus verschiedenen Quellen meine Kraft beziehe. Und das ist eben eine gute Mischung und Abwechslung, wie beim Essen, wie beim Frühstück. Ja? Leute, die nur Brot essen und keinen Aufstrich, man muss auch schon mal wechseln. Und man muss da eine Kontinuität reinbringen, weil man natürlich mehr lesen kann, wenn man an einer Stelle liest. Aber ich meine nicht Springerei, ich lese dann auch kontinuierlich an diesen 3 Stellen immer weiter, immer festes Pensum, immer gewisse Anzahl, Menge. Und dann macht mir Hesekiel auch überhaupt nichts aus. Ja, ist ja nur ein kleiner Tipp am Rande. Hesekiel 37 diesmal Vers 21, so spricht der Herr: Herr, siehe, ich werde die Kinder Israel aus den Nationen herausholen, wohin sie gezogen sind, und ich werde sie von ringsumher sammeln und sie in ihr Land bringen. Ich mache erstmal hier Stopp. Das ist ja allen bekannt, dass die Leute, die in Israel jetzt sind, wir nennen sie Juden, ja, größtenteils aus Judas sind. Das ist ein einziger Stamm. Deswegen heißen die Juden, ja. Aber in Israel wohnen weniger Juden als im Bundesstaat New York. Da wohnen schon mehr Juden, allein an Juden, ja. Und weltweit sind von dem ganzen Volk aus dem Stamm Asa, Naphtali und so weiter, die sind alle verschütt. Da weiß niemand, wo die sind, ob die in Russland, in China, Amerika oder wo auch immer sind. Und Gott will die alle wieder zusammenbringen. Juden ist ja kein Problem. Ist ja bei uns, sehen wir ja jetzt, was in dem Land sind. Da sind auch von anderen Stämmen, aber der größte Teil sind Juden. Leider ist unser Land auch dabei beteiligt gewesen, vor 72 Jahren plus, kann man heute sagen. Ja, im Mai war der Waffenstillstand, da war der Schluss mit, aber 9. Mai, 8. Mai, 9. Mai, ist nicht ganz sicher, ob 8 oder 9, das spielt ja keine Rolle, aber es ist 72 Jahre her, wo das hier, wir in unserem Land hatten, Juden wurden geächtet, wurden umgebracht, millionenweise. Aber jetzt der Vers 22, und ich werde sie zu einer Nation machen, ja, sagen wir, Israel, kennen wir, ist ja jetzt ein Staat, im Land, auf den Bergen Israels, und sie werden allesamt einen König zum König haben, und sie sollen nicht mehr zu zwei Nationen werden, sie sollen sich fortan nicht mehr in zwei Königreiche teilen. Und da merken wir, da sind nicht nur Juden gemeint, sondern alle 10 Stämme. Denn das ist ja die Trennung gewesen, die wir im Alten Testament ab Rehabeam finden, 2 Stämme, Juda und Benjamin, die das Königtum hatten, die den Tempel hatten, die Jerusalem hatten, und 10 Stämme, die man Israel nannte, waren aber nur 10 Stämme von Israel. Und dann werden die nicht mehr 2 Königreiche sein, der König von Israel, König von Juda, wie wir das ja die ganze Geschichte hindurch kennen, sondern ein einziger König. Und der Status, der ist im Psalm 133 erfüllt. Da sitzen sie alle, 12 Mann an der Zahl, im Bild jetzt, ja. 12 Männer sind wieder geeint, jeder verträgt sich mit dem anderen. Einträchtig, kein Krieg. Wie viele Kriege gab es zwischen Juda und dem 10-Stämmerreich? Ja? Das war ja zum Heulen, dass man sah, das sind doch ihre eigenen Leute. Und da haben die gesagt, und das ist die Anwendung auch für uns, die von den 10 Stämmen, die kannst du all vergessen. Die sind so weit weg von Gott, die haben sich ja 2 Götzenbilder gemacht. Eins im Norden, Dan, eins im Süden. Und da hat der König gesagt, der das eingeführt hatte, der Jerobeam, nein, nein, das hat mit Götzendienst gar nichts zu tun. Das sind nur Symbole. Weil wir können nicht nach Jerusalem, weil das ist nicht unser Bereich. Und unsere Leute wollen auch Gottesdienst haben. Und da haben wir Symbole dahingestellt. Die Nordleute gehen dahin, die Südleute gehen dahin. Es war purer Götzendienst. Es waren goldene Kälber. Das hat der eingeführt und das ist die ganze Zeit geblieben. Und deswegen waren die 10 Stämme viel weiter weg. Aber die Juden, die waren arrogant und haben gesagt, wir sind die Besseren und wir tun sowas nicht und haben das Gleiche gemacht. Auch mit Juda habe ich einen Streit, sagt Gott im Propheten Hosea oder ähnlich. Und auch Juda ist weggeführt worden. Die 10 Stämme zuerst, weil sie wirklich weiter weg waren, weil sie mit Gott nichts mehr zu tun hatten. Der König Ahab war der gottloseste aller Könige, den sie hatten. Der hat die all zum Götzendienst verleitet. Der hatte ja auch eine Frau, die eben aus dem Götzendienst kam, ja. Ihr kennt ja die ganzen Familien. Die Familie von Ahab war die gottloseste Familie, die Israel je gekannt hatte. Frau und Tochter, die gottlose Atalja war eine Tochter davon, ja. Und dann noch Joram und noch ein anderer Sohn, die auch Könige waren. Das war die schlimmste Familie, die es gab. Und das ist Israel weggeführt worden und einige Jahre, Jahrzehnte später ist auch Juda weggeführt worden. Das war das Land ausgeräumt. So war der Zustand. Aber hier im Psalm 133 ist alles wieder zurück. Und das kommt. Es kommt bevor, oder man kann sagen, nachdem der Herr Jesus zur Entrückung die Gläubigen geholt hat, dann passiert ja hier was. Da geht hier die Post ab, würde man heute sagen. Ja? Das wird schlagartig hier im Verderben enden. Das, was man heute so, was die Christen beobachten, was hier passiert, das ist eine schon brisante, explosive Lage, ja. Wenn da mal jeder Rückhalt wegfällt, der fällt weg, wenn die Gläubigen und wenn der Heilige Geist nicht mehr hier auf der Erde wohnt, wie das heute in den Gläubigen, in der Kirche, in der Versammlung ist, dann geht das, da geht wirklich das schlagartig geht das ab. Wenn wir schon mal so, zum Beispiel Regierungswechsel kommt ja jetzt, ja, Kann sein, dass auf einmal da wieder eine Welle kommt, dass wir sagen, jetzt kommt das Ende. Aber ihr werdet sehen, das ist schon x-fach passiert, dann, wenn die Christen sagen, jetzt kommt das Ende, da fing sich das wieder. Das ist immer wellenartig. Und das liegt daran, weil da was zurückhält. Da sagt der 2. Thessalonischer Brief, da hält jemand was zurück. Und was wird zurückgehalten? Das ist einmal die Gläubigen, die Versammlung, und einmal der Heilige Geist, die verhindern den völligen Abfall. Aber da steht, dann kommt der Abfall und da wird offenbar der Mensch der Sünde. Das ist der Antichrist, ja. Der Antichrist ist nicht der Kaiser von Rom, der dann regieren wird, ob Kaiser oder nicht Kaiser, aber der obere Machthaber in einer Form eines Tieres dargestellt, sondern das ist das kleine Tier, was die Juden verführen wird und den verkaufen wird. Ich bin der Christus, der wird sich in den Tempel setzen, wird sich darstellen, als wäre er der Christus. Und dann kommt irgendwann der Moment, wo er entlarvt wird, dass er der Falschste von allen ist. Er hat also die gleichen Voraussetzungen, wahrscheinlich auch ein Jude, ja. Der wird sich darstellen, als wäre er Gott. Ja, also das ist wirklich, deswegen hat er hier gesagt, hört auf niemand. Die werden an allen Ecken sagen, hier ist der Christus. Es ist als nicht der Christus. Aber wenn der Christus wiederkommt, um nämlich hier komplett alles aufzuräumen und wegzufegen, ja, da wird die komplette Erde, wird dann rund erneuert, wenn man das mal technisch erklärt. Das heißt, die wird umgewälzt, nicht neu gemacht, aber es wird eine Umwälzung sein wie bei der Flut und dann wird alles neu definiert. Da wird alles neu definiert, ja. Und dieser Zustand nennt das Alte Testament neue Erde, neuer Himmel. Im Neuen Testament gibt es den gleichen Ausdruck, der meint tatsächlich die komplette Umformung der kompletten physikalischen Erde in eine neue Erde. Die wird verwandelt, wird nicht abgeschafft, verbrannt und neu, da wird auch Feuer natürlich, aber es wird verwandelt, werden zu einer neuen Erde. Und das ist aber dann erst, wenn das Tausendjährige Reich rum ist. Und vor dem Tausendjährigen Reich wird genau Psalm 133 erfüllt werden. Wann genau, weiß ich nicht, aber da werden alle Stämme Israels wieder zurück in Land und Gott fängt mit seinem irdischen Volk wieder neu an, in Gnade zu wirken. Da ist auch Glaube da, das ist heute nicht in Israel. Was heute da abgeht, ist alles im Unglauben. Aber irgendwann rücken die Knochen, alles tot heißt das, zusammen und irgendwann wachsen da Muskeln dran und Fleisch dran und da kommt da Leben rein. Und dann wird das Volk Gottes auf der Erde wieder Gott wird ihn auferwecken, wie zum Beispiel, da gibt es x Bilder, das Töchterlein des Jairus, sterben, das ist jetzt der Zustand, ist gestorben, da ist nichts, da ist hohl, ja. Der Ausdruck messianische Christen, da sind also Zwischenlösungen. Entweder Christen, dann gehören sie zur Kirche, zur Versammlung, oder sie erwarten den Messias, dann sind sie noch überhaupt nicht so weit. Ja. Was dann passiert, und alle, die von Jesus gehört haben und sind in die Verantwortung gezogen, entweder Jesus oder ewig verloren, die haben keine Chance nach der Entrückung. Auch Juden haben keine Chance. Aber alle, die noch das alles nicht gehört haben und die Gott irgendwo, ob aus dem Urwald, ist mir ganz egal, irgendwo, wir sind noch nicht am Ende der Erde. Es sind noch streckenweise, flächenweise, weiße Flächen, wo die Botschaft von dem Herrn Jesus noch nicht hingekommen ist. Aber kurz vor dem Tausendjährigen Reich wird jede Ecke der Erde davon wissen. Und ins Tausendjährige Reich kommen nur Gläubige. Und dann sitzen sie da, sie wohnen zusammen, ich sehe sie, wie sie miteinander reden. Ich projiziere jetzt mal Lehre 3 rein. Da unterredeten die sich, die Gott fürchteten. Sie sind jetzt hier völlig in Frieden. Was haben sie denn? Sie haben den Herrn Jesus. Sie haben verstanden, wer das ist. Sie haben verstanden, dass sie den ans Kreuz gebracht haben. Es tut ihnen so unendlich leid. Hier vielleicht noch nicht ganz die Erkenntnis, weil Christus, wenn er wiederkommt, dann wird er dieses vorfinden oder er kommt wieder und sammelt die dann erst, das weiß ich jetzt nicht genau. Aber ihm wird das so furchtbar leid tun. Die Psalmen sind alle davon durchsetzt, dass wir zwei Elemente haben, die passen auf das jüdische Volk. Ja? Das ist, ich sage mal gerne einmal die Geschichte Josefs. Ja? Bei Josef war es so, sie haben ihren eigenen Bruder ans Kreuz gebracht. Natürlich, der Josef ist nicht gekreuzigt worden, aber da war das Kreuz ist da die Grube. Da wäre er nämlich drin verendet. Ja? Und sie haben in den Nationen verkauft, den Herrn Jesus, das heißt da den Ägyptern verkauft. Und daraus kommt nachher, dass der Herrscher ist über die ganze Welt. Aber das tut denen so leid, da wird jedes Haus besonders weinen. Es steht im Propheten Zacharja. Weil ihnen das so leid tut, dass sie ihren Messias, den sie erwartet haben, nicht erkannt, verleugnet haben und gekreuzigt haben. Das tut ihnen leid. Aber zugleich, das ist jetzt das andere Element von dem Psalm, sind sie total aufrichtig. Ja? Beispiel, das ist auch eine Geschichte, Josef, interessant, dass da beide Momente sind. Und ich sehe gerne eine Relation in unserem Leben. Weil ich nenne das immer die sogenannte Nebengleisbotschaft. Warum? Weil sie sind aufrichtig, sie werden bezichtigt als Spione und sind keine. Sie sagen mit aufrichtigem Herzen, wir sind gar keine Spione. Doch, ist ein Kundschafter. Sie sollen wach werden mit dieser Anschuldigung, dass auf einem ganz anderen Gleis die Schuld liegt. Aber auf dem Gleis, wo das gesagt wird, da trifft sie keine Schuld. Ihr habt den silbernen Kelch, den zweiten begeben, ihr habt den silbernen Kelch gestohlen. Keiner hat den gestohlen, das war ja Gemache. Ja? Aber auf diesem Gleis wollten sie sie empfinden. Und da konnten sie aufrichtig sagen, ich garantiere, niemand hat den gestohlen. Und da pflückt er den da aus dem, sie fängt beim Ältesten an, der ist total involviert, fang bei dem an, der die Kleider anhat. Und dann gehst du zu dem, das ist der Zweitälteste. Der Knecht wusste das ja gar nicht. Doch, das wusste der vom Josef. Und dann macht er bis zum Letzten, die Spannung steigt. Und dann gräbt er da unten drin und ganz unten drin, da holt er den Kelch da raus und zieht den da raus. Da sind die total erschlagen, weil sie wissen, das ist Gott. Sie können aufrichtig sagen, den hat niemand geklaut, auch der Benjamin nicht, ja. Aber sie wissen, Gott trifft sie. Und sie brechen zusammen, sie kommen in das Haus Josefs und sagen, Gott hat die Missetat seiner Knechte gefunden. Wir sind schuldig. Das ist echt. Das sieht Gott. Und das macht auch in unserem Leben. Er fängt uns auf einem Nebengleis ein, da wo wir aufrichtig sagen, ich muss mir gar keinen Vorwurf machen. Aber er meint das Gleis nicht, er meint das andere, da wo nämlich was nicht stimmt. Und das soll uns ein Bewusstsein geben, das ist in dem Psalm. Aufrichtigkeit, echt Ehrlichkeit. Ich habe mir nichts vorzuwerfen und zugleich, wir sind doch schuldig. Wenn man mit Gott zu tun hat, ja, dann sucht man keine Argumente mehr, dann gibt man kleinen gefälligst bei. Und das ist der Vers, den wir die Tage auch mal hatten, mit demütigt euch unter die mächtige Hand Gottes, ist immer das Beste. Als zu sagen, Moment, ich bin mir keiner Schuld bewusst. Wenn Gott uns findet, dann wissen wir, dass er uns findet. Und dann gestehen wir das ein. Und dann sollen wir unsere Sorge auf ihn werfen und dann wird es gut. Und das ist diese Geschichte. Und jetzt sitzen Sie da, vielleicht singen Sie zusammen. Vielleicht beten Sie zusammen. Das ist genau das, was Gott von uns als Gläubige erwartet. Dass wir so eine Stimmung haben. Nicht Stimmung, die uns stimuliert, sondern dass es echt ist, dass wo Gläubige sich treffen, auch in den Zusammenkünften, auch in den Häusern, auch wenn man sich besucht, dass das ein purer Genuss ist. Und jeden kann man einladen und sagen, guck dir das doch mal an, wie die da sitzen. Guck mal, wie fröhlich die sind, wie glücklich die zusammenarbeiten. Jeder versteht den anderen. Ausdruck aus dem Neuen Testament, da gehen wir gleich hin. Ein Herz und eine Seele. Nicht ständig Knatsch, nicht ständig Griech, den ganz vergessen. Nicht, sondern so, wie es hier ist. Und dann wird das getoppt mit dem zweiten Bild. Wie das köstliche Öl, da wurde der Aaron eingeweiht, da war der im hohenpriesterlichen Gewand, unten so Schellen dran, ja. Und da kam einer und salbte den über den Kopf und da floss das Öl, ja so salben wir uns nicht, aber das war eben damals so, über die Kleider, das floss bis in den äußersten Zipfel. Das geht so wie Öl runter. Das ist das Bild, was uns hier vorgestellt wird. So ist das, wenn Brüder einträchtig beieinander wohnen. Es wird ja auf dieses Bezug genommen. Siehe, so ist das, wie das mit dem Öl ist und wie der Tau des Hermon nicht physikalisch, nicht wissenschaftlich, nicht analytisch rangehen, sondern nicht, wie kann der Hermon-Tau da hinkommen, das spielt ja keine Rolle. Dort hat Gott den Segen verordnet, angewiesen, sagt, da gibt's Segen. Und da müssen wir hin. Da, wo Gott sagt, hier wohne ich. Dort auf den Berg Zion, nicht für uns der Berg Zion, unser Berg Zion, Hebräer 12 bin ich jetzt, ist im Himmel, nicht hier nach Jerusalem fahren und meinen, das nützt was, das nützt keinen Christen was. Wir machen keine Wallfahrten, ist mal auch schön, mal die Gegend gesehen zu haben, aber ist keine Pflicht. Wir werden nicht geistlicher dadurch, wir verstehen nicht dann neu die Bibel, das wäre ja vollkommen daneben, da sind wir alle im Nachteil, die wir noch nicht da waren, das kann ja gar nicht sein. Also, halten wir uns an dem Berg Zion, dem Berg der Gnade, und denn dort hat der Herr den Segen verordnet. Was denn für ein Segen? Leben bis in Ewigkeit. Ein Ausdruck, den man im Alten Testament nie findet, nur an dieser Stelle und in Daniel 12. Da wird von ewigem Leben in Daniel 12 gesprochen, hier das heißt dasselbe, Leben bis in Ewigkeit, allerdings nur die zeitliche Komponente, das heißt die Länge, ja. Aber ewiges Leben ist das Leben des Herrn Jesus selbst und meint vielmehr die Qualität, die Fülle dieses Lebens, als nur, dass es eben endlos ist. Und ewig heißt nicht endlos von jetzt an, sondern heißt auch ohne Anfang. Denn der Jesus ist ohne Anfang. Als Mensch, Jesus hat einen Anfang genommen, aber als Sohn Gottes ewig. Und dieses Leben haben wir, die gleiche Qualität, wir haben göttliches Leben per neue Geburt. Das vermittelt uns dieser Psalm wie der Tau des Hermon, das wünschen wir immer. Das singen wir, das denken wir, dass unsere Herzen wie Tau benetzt werden. Und wenn wir das erleben, dass das Wort Gottes uns total wohltut, inmitten der Gläubigen und da, wo der Herr wohnen will, und er wohnt da, wo er akzeptiert wird, mit vollem Umfang, vollumfänglich akzeptiert wird. Und da will er die Gläubigen, um einen anderen Ausdruck zu nehmen, in eins versammeln. Er möchte von dieser Einheit heute, trotz dieser Zersplitterung der Gläubigen, und wir können die verschiedenen Gruppen überhaupt gar nicht rechtfertigen, wir sollen aufhören mit dieser Rechtfertigerei und sollen vor allem nicht noch eine neue Gruppe aufmachen, das ist ja noch in der Vielzahl. Zahlen noch einen dazu. Niemand hat ein Recht, eine neue Gruppe zu machen. Außer da, wo er ist, sind so Zustände, dass er da nicht bleiben kann. Da kann er höchstens sagen, das muss ich hier ändern. Oder, wenn niemand hört, muss er gehen. Bleibt ihm gar nichts anderes übrig. Aber er soll nicht irgendwo hingehen und sagen, ich definiere Kirche neu, sondern er soll fragen, wo lässt du lagern? Wo willst du, dass ich hingehe? Name XY, Gemeinde XY. Oder gibt es wirklich einen Ort? Und diese Wo-Frage, die wird der Herr beantworten, wenn Aufrichtigkeit da ist. Und man wird finden, wo das ist. Mehr sagen wir nicht. Wir lesen jetzt aus Apostelgeschichte 2, eine zweite Stelle. Jetzt sind wir hier bei den ersten Christen. Das Werk vom Kreuze vollbracht, der Jesus in den Himmel gefahren. Und 10 Tage später kommt der Heilige Geist zu Pfingsten. Pfingsten ist also kein christliches Fest, sondern es ist ein jüdisches Fest. Ja? Nur die Christen haben gesagt, was die Juden gemacht haben, machen wir auch. Das ist ja all das mit den Priestern und Kleiderordnungen und eben auch Festtagen gehört auch dazu. Ja? Das sind alles jüdische Elemente, hilft nur alles nichts. So können wir auch Weihnachtsgeschenke kriegen. Ja? Aber es sind jüdische Elemente, weil diese Feste im Alten Testament verordnet waren, im Neuen Testament nicht. Ja? Dass wir die Feiertage gerne auch mitnehmen, das versteht ja jeder. Aber hier war der Heilige Geist auf die Erde gekommen, Apostelgeschichte 2, Vers 42, nur ein paar Verse. Sie verharrten aber in der Lehre der Apostel und der Gemeinschaft, im Brechen des Brotes und in den Gebeten. Aber über jede Seele aber kam Furcht und es geschahen viele Wunder und Zeichen durch die Apostel. Alle aber, die glaubten, waren beisammen und hatten alles gemein und sie verkauften die Besitztümer und die Habe und verteilten sie an alle, je nachdem, einer irgendeinen Bedarf hatte. Und während sie täglich einmütig im Tempel verharrten und zu Hause das Brot brachen, nahmen sie Speise mit Frohlocken und Schlichtheit des Herzens, lobten Gott und hatten Gunst bei dem ganzen Volk. Der Herr aber fügte täglich hinzu, die gerettet werden sollten. Noch ein Vers aus Kapitel 4, Vers 32. Die Menge derer aber, die gläubig geworden waren, war ein Herz und eine Seele. Und auch nicht einer sagte, dass etwas von seiner Habe sein eigen wäre, sondern sie hatten alles gemeinsam. Das ist wiederum ein anderes Idealbild, weil das wirklich am Anfang der Christen so kam, ohne dass das einer organisiert hat. Da stand niemand auf, es war kein die Rede, der sagt, wir machen es so. Sondern es war das Ergebnis der Wirkung des Heiligen Geistes. Allerdings war nicht alles optimal, weil wir ja Probleme hatten, das heißt wir nicht, sondern die damals lebten Gläubigen. Sie waren in einer fest verdrahteten Religion zu Hause im Judentum und mussten schrittweise gelöst werden. Und die Apostelgeschichte macht uns manchmal Schwierigkeiten, weil da die schrittweise Lösung stattfindet, sodass in Apostelgeschichte 1 noch Lose geworfen werden und es passieren Dinge, die heute nicht richtig wären. Ja, auch selbst die Zeichen und Wunder, wovon hier die Rede sind, das sind viele Wunder geschehen, nicht nur ein Wunder. Ja? Am laufenden Band, um was für Wunder, sogar Sachen, die beim Herrn Jesus nicht passieren, dass jemand die Kleider oder die Taschentücher, Schweißtücher auf jemand legte, wurde der geheilt. Ja? Das ist noch weiter gegangen als beim Herrn Jesus. Es wurden auch Tote auferweckt, also es ist Verschiedenes passiert. Und hat Gott genommen, um möglichst schnell am Anfang beim Aufbau einer neuen Religion, das Christentum ist keine Religion, das zu bestätigen, da gibt es einen Vers in Hebräer, dass Gott das bestätigte als Vergangenheitsform durch Zeichen und Wunder. Ja? Und das ist nicht mehr heute. es gibt ja viele Christen, die auf Wunder aus sind, ja, und die behaupten auch, sie hätten Wunder, aber die Ergebnisse, die sind zweifelhaft, ja. Ich kenne auch so eine Story, dass dann ist er irgendwo in Indien gewesen, da sind drei Blinde geheilt worden. Und irgendwer hat dann gesagt, lass uns mal Ärzte dahin schicken. Und die kamen wieder und haben gesagt, die sind genauso blind wie vorher. Aber es wird dann verkauft, als wären das Heilungen. Ja? Da habe ich neulich einem Moslem gesagt, sage ich, hat denn Mohammed jemals ein Wunder getan, Blinde sehend gemacht oder Tote auferweckt? Das sagte der mir massenweise. Ihr seht, auch da wird einfach verkauft und sie müssen es einfach glauben, wir können es ja nicht widerlegen. Und so wird der Mensch betrogen. Gott sagt, das war eine Zeit des Anfangs, dann hat Gott praktisch mit mächtigen Wirkungen dieser Art, und auch Sprachenrede ist dasselbe, ja, am Anfang gewirkt, um das zu unterstützen. Da war die Ausbreitung dieses Zeugs, die ist natürlich viel massiver, aber da, wo das etabliert ist, wo also das Christentum wie heute hier überall bekannt ist, da brauchst du nur die Straße weiterzugehen, ist die nächste Gemeinde. Das Christen kennt hier jemand, bis man einen treffen, der wirklich sagt, Jesus, kann ich nichts mit anfangen. Ja? Das ist schon eher selten. Wir trafen gestern einen Büchertisch, der sagte, Luther sagt mir nichts, Reformation kann ich nichts mit anfangen. Ich sehe, dass das kommt immer mehr natürlich, aber hier ist es doch bekannt. Und ob irgendwo in der Welt, wo man noch nie von Jesus gehört hat, ob da Gott nicht auch irgendwelche Zeichen des Anfangs setzen wird. Aber es ist manchmal so eine Traumvorstellung von Christen, weil sie wollen das ein bisschen rechtfertigen, dass sie so diesen Wundertrieb haben. Ja? Aber das will Gott nicht. Aber hier war das am Anfang und was wird hier erzählt? Das Wichtigste waren gar nicht die Wunder, das meinten sie. Das Wichtigste war, dass sie verharren in der Lehre der Apostel. Die Apostel haben genau gesagt, was die Bibel sagt, haben die christliche Lehre neu von Gott offenbart bekommen, haben gesagt, so soll das sein und so will Gott auch Kirche realisiert haben. Da haben sie dran festgehalten. Sie haben in der Gemeinschaft, das war das komplette Zusammenleben, auch die Zusammenkünfte, haben sie verharrt. Sie haben im Brechen des Brotes ein ganz wichtiges Element, viele Christen kennen das gar nicht, dass man allsonntäglich, damals am Anfang jeden Tag, Abendmahl hatte, das ist auch ein ganz wichtiges Element. Und in den Gebeten, auch Gebetsversammlungen sind ganz wichtig. Das sind alles die Grundelemente des gemeinsamen Lebens. Mir kommt es jetzt auf die nächsten Verse auf. Über jede Seele kam Furcht, also die waren schon gepackt. Das war nicht irgendwie ein Lotterverein, der ja, funktioniert irgendwie. Wir kommen dann, wenn wir Lust haben, sondern die waren wirklich richtig bei der Sache. Über jede Seele kam Furcht. Es geschahen viele Wunder, habe ich schon erklärt. Durch die Apostel, alle aber, die glaubten, waren beisammen. Sie waren jeden Tag zusammen. Und da hat mal jemand gesagt, warum sind wir das eigentlich nicht? Es muss schon Gründe geben, dass wir nicht jeden Tag zusammenkommen. Es gibt auch heute Länder, zum Beispiel Ägypten, wo die Gläubigen jeden Tag zusammenkommen. Das ist hier nicht machbar, das ist einfach nicht machbar. Ja? Aber ich sage gerne, die Zusammenkünfte, die da sind, die sollten wir doch wenigstens versuchen. Wenn jemand alt, wenn jemand krank ist, Probleme mit der Beförderung hat, also was zu weit weg wohnt, verstehe ich alles. Aber das ist manchmal so, wie man gerade Lust hat. Aber allerdings ein Geburtstag und eine Hochzeit verpasst niemand. Das wäre ja dumm. Ja? So sind die Bewertungen. Ja, wir konnten nicht, weil. Er muss nicht alles auf den Kopf stellen und sagen, wir müssen die Verwandtschaft verärgern, das meine ich gar nicht. Aber wenn da Trieb hinter ist, und hier sind sie alle beisammen, hatten alles gemeinsam. Da hat noch nicht mal der eine gesagt, ich habe das, sondern mein Haus ist euch genauso, mein Auto ist auch euch. Beim Auto werde ich komisch, ja, wenn jemand sagt, kann ich mal ein Auto haben. Aber ich kenne so Fälle, da war ein Bruder, wurde zu Vorträgen eingeladen, sag ich, fährst du heute noch nach Hause? Ja, ich habe ja ein Auto vom Eber. Also ich vom Eber. Ja, der Eber hat gesagt, ich brauche das jetzt nicht, kannst du mal fahren. Ne? Wenn man so wirklich den anderen alles zur Verfügung ist das nicht fein, dass man, aber das können wir jetzt nicht auf den Kopf stellen und sagen, wir machen jetzt hier alles hier hin, wir wohnen jetzt alle hier zusammen. Ja, wir sind hier jetzt keine Hutterer und keine Amish-Piebel. Dann dreht man an den Rädern zurück. Gott wollte nie die Gegebenheiten arm und reich verändern und wollte die alle anpassen auf ein Level. Das war am Anfang wirklich ein positives Zeichen, aber es hat ja auch nicht immer gewährt. Auch das jeden Tag zusammenkommen ist irgendwann hier zu Ende gewesen, da gab es nur noch Sonntagsbrotbrechen. Und aber diese Regel, da sind wir ja immer noch dran. Aber das Schöne hier, das schöne Leben ist ja hier, alles zusammen Sie verkauften die Besitztümer, verteilten an alle. Da war jedenfalls kein Armer dabei. Und ich meine, das wäre ja wenigstens gut, wenn wir dafür sorgen, dass niemand bei uns verhungert. Es kann nicht sein, dass einer das Brot ständig in den Mülleimer schiebt, weil er zu viel des Guten aufgetaut hat. Ja? Und in der gleichen Versammlung ist ein Bruder, der Mühe hat, Brot genug zu haben. Das geht nicht. Da müssen welche wach sein, müssen sagen, also wenn wir hier was wegschieben, dann machen wir ein paar Tage vorher, da ist noch gut, tragen wir es dahin. Ja, wo man Herz für den anderen hat, denkt man sich in den anderen ein, das ist ihm einfach schwer, ja. Wenn einer 10.000 Euro nach Hause schleppt und einer kriegt keine 1.000 zusammen, er kann schwer der andere sich in den anderen eindenken, ja. Der Arme sagt natürlich, der fährt ja viel zu dickes Auto, das ist na klar, ja, das verkraftet er nicht. Aber wir müssen unseren Stand so lassen und müssen nicht geizen, denn der Neid von dem Kleinen zum Großen ist auch immer da, ja. Aber der Große soll auch mal für den anderen mitdenken und vielleicht auch mal sagen, das können Sie sich nicht leisten. Und ein Herz dafür haben. Wir können das hier flexibel anwenden, aber wir verstehen doch die Botschaft. Und sie verkauften, sie hatten alles gemeinsam, je nachdem einer Bedürfnis hatte, da waren wache Leute da, die sahen das. Und das war die Wirkung des Heiligen Geistes. Und während sie täglich einmütig im Tempel war, hier steht ja die Stelle, täglich, ja, aber sie waren im Tempel, war das gut. Das war damals noch normal. Weil Tempel war normaler Gottesdienst. Sie hatten noch kein eigenes Lokal. Sie waren im Tempel, aber steht hier, Brotbrechen hatten sie allerdings zu Hause. Da haben sie irgendwie gemerkt, das passt nicht. Im Tempel Brotbrechen, wo die noch mit Opfertieren, das passt nicht. Und da haben sie schon gemerkt und haben sie das schon zu Hause gemacht. Haben aber auch zu Hause gegessen, das heißt, sie nahmen Speise mit verlogen. Später gab das ein Problem bei den Korinthern, wird gesagt, nicht Brotbrechen und Essen so in einem machen. Da weiß ja niemand, was was ist. Und die, die viel haben, die machen sich die Bäuche voll, die haben ihre Pakete all um sich herum gestapelt, ja, und die Armen verhungern. Und dann macht die das noch mit Brotbrechen, das passt nicht. Aber das war anfangs nicht das Problem. Sie nahmen Speise mit Frohlocken, also man isst nicht nur, weil man satt werden will, sondern man kann auch Freude dabei haben. War einfach eine feine Atmosphäre. Kann man nur empfehlen, guckt euch das hier an. In Schlichtheit des Herzens, ja, wir haben auch manchmal eher Kuchenschlachten als in Schlichtheit. Schlichtheit ist gut, ihr kennt das, ihr Schwester, das ist jetzt kein Vorwurf an euch. Aber wenn wir bei X eingeladen sind, die haben 3 Torten gemacht und wir laden die ein, ja, dann machen wir mindestens 2. Eigentlich machen wir 4, weil die haben uns ja so gut bedient und wir, ja, das versteht ihr doch auch. Ich sage immer, wenn wir hier so, weiß ich, da ist schon mal Hochzeitsempfang machen, weiß ich, 23 Schwestern, 54 Kuchen, ja, dann stehen die Kuchen. Da gucke ich mir die Kuchen an, dann sage ich, den Kuchen, da isst niemand von. Aber die Schwester wird traurig, wenn niemand ein Stück Kuchen isst. Und ich esse dann bewusst von dem Kuchen, ob der mir schmeckt oder nicht, das interessiert mich nicht. Weil ich an die Schwester denke, ja, macht mal eine Himmelstorte oder macht mal einen Frankfurter Kranz, da kommt nichts mehr mit nach Hause, ja. Aber wenn er ein bisschen Trockenkuchen macht, da sagen die anderen, nee, das esse ich nicht. Und da denkt keiner dran, ich will ja nur mal dafür sensibilisieren, denkt mal an die, die vielleicht auch den gleichen Einsatz hatten, vielleicht noch mehr Mühe hatten, aber leider nur so einen Kuchen geliefert haben. Auch wenn ihr hier zusammen sitzt, alle stürzen natürlich auf die beste Pizza. Ist ja normal, ist nicht schlimm, habe ich jetzt heute keine Beobachtung gemacht. Nicht, dass ihr denkt, ich würde euch jetzt hier beurteilen. Aber Herz für die anderen haben und auch das nehmen, was nicht jeder nimmt. Und das verbindet doch auch. Und wir anerkennen damit, danke für deine Mühe. In Schlichtheit des Herzens lobten Gott und hatten Gunst bei dem ganzen Volk. Das haben die Leute gemerkt, auch in der Straße. Das ist hier eine Gesellschaft, das ist ganz sonderbar. Die haben ja gar kein Wort gepredigt, ja. Allein nur ihr Verhalten. Das war so stark, ja. Wenn wir hier draußen heute Mittag saßen, für die jetzt nicht heute Mittag waren, wir saßen hier draußen, haben gegessen, deswegen hatten wir Pizza gegessen, wir haben verschiedene Schwestern Pizza gemacht, da saßen wir, da haben wir gesungen, ja. Hier sind irgendwelche Zuhörer, die kriegen das irgendwo mit. Stellt euch mal vor, die würden sagen, also, da war irgendwas Sonderes, das war, wir haben ja nur ein Lied gesungen, nur eine Strophe, war gar nichts Schlimmes, aber wenn die uns beobachten, wenn jetzt hier eine ganze Gesellschaft von Häusern wäre und die würden dauernd Spaziergänger dahergehen und sagen, also da oben die Gesellschaft, das ist ja eine ganz feine Gesellschaft, da hörst du niemals Schimpfe, ja, ihr geht ja auch schon mal an Häusern vorbei, da wird geschimpft drin, ja, das haben die nur vergessen, das Fenster zuzumachen, ja, aber das ist keine gute Stimmung, ja. Und an unseren Häusern, da sagt mir meine Schwester, wenn wir singen, hier Besucher, wenn wir Fenster schräg, weil die Nachbarn wollen das hören. Das ist ein Zeugnis. Deswegen macht ruhig Fenster schräg, wenn ihr singt, das sollen sie mitkriegen. Das ist übrigens auch das Bild von Lukas 15. Lukas 15 hätte ich fast in den Psalm 133 reinprojiziert. Ja? Das wird zwar nur gesagt bei dem Sohn, der da nicht ganz fröhlich bei war, Aber was kam dir näher? Kam ihr nach Hause? Was hörte der? Musik und Reigen. Was glaubt ihr, was da los war? Die haben das Kalb geschlachtet. Was war denn passiert? Ja, der Sohn, der alles versägt hatte, der dem Vater viel Tränen verursacht hatte, der war nach Hause gekommen. Und so war die Stimmung und so war die Atmosphäre. Musik und Reigen, Psalm 87. Und singend und den Reigen tanzend werden sie sagen, alle meine Quellen sind in dir. Jetzt willst du tanzen, das meine ich gar nicht. Das ist alttestamentlich, ja. Aber im Neuen Testament, der Vers heißt, und singend und spielend den Herrn in euren Herzen. Ja, nicht mit Tamtam, sondern in euren Herzen. Das gefällt Gott, ist aber die gleiche gefühlte Stimmung, ja. Kennt ihr ja vom Wetter gefühlt und echt, ja. Aber so ist das feine Leben unter den Gläubigen, das sieht man hier ja auch. Täglich zusammen, dann der Vers aus 34, die Menge derer aber, die gläubig geworden waren, es waren nicht 70. Es waren nicht 70. Es waren, ich weiß nicht, ob es hier schon 5000 waren, später waren es Myriaden, steht in einer alten Fassung, das heißt 10.000 und mehr in Jerusalem. Dass die nicht alle an einem Ort dann irgendwo zusammenkamen, ist ja wohl klar, es ging ja gar nicht anders. Aber so stark war das Zeugnis. Wir hatten in Jerusalem ein unheimlich mächtiges Zeugnis und die Obersten, die kriegten das nicht mehr in den Griff und sie fühlten, das kriegen wir nicht mehr in den Griff. Was sollen wir denen machen? Das sagt der Gamaliel vorsichtig. Wehe, die Sache ist von Gott, da werdet ihr da nichts zugrunde machen können. Und das fühlten die. Und die Jünger, die haben das nicht schamlos ausgenutzt, aber ich sehe sie. In Kapitel 4 steht Folgendes. Die haben die Obersten gefragt, ja, was meint ihr denn? Ob es vor Gott recht ist, auf euch mehr zu hören, auf Gott? Sagt doch mal eure Meinung. Sie stellen nur eine Frage. Aber in Kapitel 5, da gibt es keine Frage mehr. Da sagen sie, man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Baf, da habt ihr das. Und sie wissen nicht, was sie denen machen sollen und sie lassen sie frei und dann ärgern sich grün und blau, weil sie nicht wissen, wie sie an die rankommen. So stark war das Zeugnis. Wenn das so wäre hier, wäre das nicht klasse. Wir müssen mal das Idealbild uns mal vorstellen, dass wir eine starke Truppe sind und auch die sich viel Sorgen machen, auch hier im Zelle, versucht euren Teil dazu beitragen. Jeder muss seinen Teil beitragen, Brüder und Schwestern, jung und alt, dass hier eine Mannschaft ist, die nach außen hin nicht nur Büchertisch hat, sondern ohne Wort, auch gefühlt, das sind Leute, die passen zusammen und das ist ein Guss, ja, so wie das, ja, Familien werden auch beurteilt, wie funktioniert das in Familien, wenn man nur Geschrei hört und nur Gezänke und die Kinder hören nicht, da muss man mal deutlich werden, der Vater wird immer lauter, da ist keine Stimmung, die Nachbarn kriegen das mit, da könnt ihr keine Fenster ruhig zumachen, die kriegen es trotzdem mit. Und da, wo aber Frieden ist und Liebe, damit das doch gehört. Jetzt gehe ich nach 1. Korinther 13, das ist natürlich jetzt so ein Top-Kapitel, ich gucke jetzt schon mal auf die Uhr, dass ich da heute nicht zu lang mache, ist ja nur auch außerdem heiß. Da lese ich mal ein paar Verse von 1. Korinther 13. Aber bevor ich die lese, will ich mal was erklären dazu. Ich habe das schon mal die Tage erklärt, sind aber auch doch welche hier, die das nicht gehört haben. Also 1. Korinther 10 bis 14 ist die Grundgesetz, hätte ich bald gesagt, ist die Grundordnung von dem gemeinsamen Leben als Kirche, Gemeinde oder Versammlung. Ja, 10, der Tisch des Herrn, Heiligkeit ist geboten. 11, das Abendmahl, da geht es um Gemeinschaft. Ja, um Verständnis über die Leiden, den Tod des Herrn, dass es angeordnet soll, befolgt werden. Und Kapitel 12 ist die Verschiedenartigkeit der verschiedenen Glieder des Leibes, alle Gläubigen. Der eine hat diese Befähigung, der andere hat jene. Niemand kann sagen, ich brauche dich nicht und niemand kann sagen, ich bin nichts. Also die beiden Extreme. Und dann kommt Kapitel 14, wie das realisiert ist. Da gehen wir jetzt gleich hin. Aber das Schöne ist Kapitel 13, das hat mit dem gar nichts zu tun. Gar nichts. Kann man ganz separat rausklammern und sagen, du bist hier falsch, du musst woanders hingestellt werden. Falsch, genau richtig. Warum? Weil in Kapitel 13 steht, der Beweggrund für den gemeinsamen Dienst kann nur Liebe sein. Nicht Befähigung, sondern Liebe. Ohne Liebe bin ich ein tönendes Erz, eine schallende Zimbel. Ich nütze nichts, ich bin nichts und ich kann nichts und niemand hat Nutzen von mir. Aber das ist die Voraussetzung, die Verse lese ich jetzt nicht, ich lese jetzt nur diese Highlights, hätte ich bald gesagt. Danke. Ab Vers 4. Die Liebe ist langmütig, ist gütig, die Liebe neidet nicht, die Liebe tut nicht groß. Sie bläht sich nicht auf, sie gebärdet sich nicht unanständig. Sie sucht nicht das Ihre, sie lässt sich nicht erbittern, sie rechnet das Böse nicht zu. Sie freut sich nicht über die Ungerechtigkeit, sondern sie freut sich mit der Wahrheit. Sie erträgt alles, sie glaubt alles, sie hofft alles. Sie erduldet alles. Kapitel 14, Vers 1. Strebt nach der Liebe, eifert aber nach den geistlichen Gaben, vielmehr aber, dass ihr weissagt. Vers 3, wer aber weissagt, redet den Menschen zur Erbauung und Ermahnung und Tröstung. Vers 23, wenn nun die ganze Versammlung an einem Ort zusammenkommt und alle in Sprachen reden, so kommen, es kommen aber Unkundige und Ungläubige herein, werden sie nicht sagen, dass ihr von Sinnen seid. Wenn aber alle weissagen und irgendein Ungläubiger oder Unkundiger kommt herein, so wird er von allen überführt, von allen beurteilt. Das Verborgene seines Herzens wird offenbar und so auf sein Angesicht fallen, wird er Gott anbeten und verkündigen, dass Gott wirklich unter euch ist. Strebet nach der Liebe, ich fange mal hinten an, strebet nach der Liebe, erster Satz. Wenn wir uns produzieren, indem wir uns einsetzen, wir legen das Wort Gottes an, wir gebrauchen uns im, lassen uns Gebet gebrauchen, wir machen Vorschläge für Lieder, wir lesen ein Wort Gottes, wenn wir das tun, und da ist der Mindestvoraussetzung Liebe zum Herr Jesus und Liebe zu den Geschwistern. Ja? Ansonsten merkt jeder, der produziert sich nur. Gilt ja nicht für Schwestern, das wisst ihr ja, Schwestern sollen in der Versammlung schweigen, sagt Kapitel 14. Paulus sagt eindeutig, da streiten wir nicht drüber, das ist ganz klar, Kapitel 14, Vers 34, die Frauen sollen schweigen in den Versammlungen, gemeint sind in diesem Fall die Zusammenkünfte. Und da ist die Voraussetzung, dass Liebe der Beweggrund ist und nicht, was werden die anderen denken, ich bin ja auch wichtig, ich muss ja auch mal was sagen. Zweitens, eifert aber nach den geistlichen Gaben. Da sollen wir nach eifern. Wie wollen wir da nach eifern? Entweder hat man es oder man hat es nicht. Entweder hat man eine Befähigung oder hat man keine. Wie können wir denn da nach eifern? Wenn ich eifere, dann setze ich mich ein. Ich kann eine Befähigung haben und die brach liegen lassen. Ich habe keine Zeit. Ich kann mich nicht mit Gottes Wort beschäftigen. Deswegen sitze ich da. Ich mache nur meinen Job, ich mache meinen Beruf. Ich bin da und dafür zuständig, aber ja, und dann lässt man, und das ist schon mal so, dass wir sehen ja nicht, was ein anderer kann, aber man sieht schon mal, das eine kann er, und ich weiß immer nur, was ich nicht kann. Ja. Wir hatten mal eine Freizeit gemacht mit den Geschwistern, und da habe ich die Jungs alle, sobald die 15 waren, habe ich gesagt, jeder kann hier irgendwas machen. Der eine kann ein Plätzchen vorlesen, der andere der kann Gebet sprechen, der dritte macht das. Und jeden habe ich rangenommen. Und ein paar habe ich einen gesagt, der kann mal Kinderstunde machen, der kann mal Jugendstunde machen. Und da hatte ich Angst, ob ich die nicht alle überfordert hatte. Aber ich wollte die alle mal dran kriegen. War ja nur ein Test. Und da hat mir einer gesagt, ich habe ja, das war mal für mich mal ein Erlebnis, eine ganze Stunde Kinder zu beschäftigen mit Gottes Wort. Das habe ich ja noch nie gemacht. Aber ich kann es wirklich nicht. Ich hatte dann nachher, auch weil ich Angst hatte, noch eine von denen dabei getan, nur als Sicherheitsreserve, die das schon länger gemacht hatten. Und dann ist der auch eingesprungen im richtigen Moment und hat gesagt, das ging dem ja so wie nichts von der Hand. Ich kann es einfach nicht. Ich habe keine Befähigung für Kinder. Na, da hatte man eine negative Erfahrung gemacht, aber ich könnte eher vielleicht mit jungen Leuten, mit Jugendlichen, aber war doch auch mal eine Erfahrung wert, ich bereue nichts, ja, dass ich die eingeteilt habe, mal ja nur ein paar Tests gelaufen und so konnten die sich mal selbst einordnen und dem einen hat das Ergebnis gebracht. Aber wir sollen eifern nach den geistlichen Gaben, vorher wird sogar gesagt, eifert nach den größeren Gaben, und die Reihenfolge wird vorher erklärt. Und jetzt kommt der Punkt, der mir ganz wichtig ist, vielmehr aber, dass ihr weissagt. Ich glaube, dass viele, auch Brüder, den Vers nicht kennen. Ich glaube, dass das bedeutet, Liebe ist die Triebfeder, wir machen vollen Einsatz, wir geben alles, aber wir warten ganz ruhig. Wir produzieren uns nicht. Wir sagen nicht, wir können was und deswegen machen wir die ganze Versammlung selbst. Ja, das ist Pastorenprinzip, das ist nicht gut. Aber wir sind jedenfalls bereit dazu und wir sind voll Herz und ja, Paulus sagt zum Beispiel den Römern, wenn ich zu euch komme, ja, dann komme ich nicht mal so vorbei, sondern ich komme in der Fülle des Segens Christi. Ja. Das würden wir nicht trauen zu sagen. Aber sagt er, all mein Genuss, den ich am Anfang so kippe ich über euch aus, weil ich will euch alles bringen, was ich kann. Ich setze mich voll ein für euch. Das hat der Paulus gesagt, steht in Römer 15. Dass er so voll war, und da hat ihm niemand gesagt, du bist am Abheben. Ja? Aber das war voller Einsatz. Aber vielmehr, dass ihr weissagt, das ist auch für Schwestern wichtig. Nicht in der Zusammenkunft, habe ich ja schon erklärt, aber im übrigen Leben. Wisst ihr, was Weissagung ist? Nicht zu sagen, dass es morgen regnet. Das ist nicht Weissagung. Das geht heute nicht mehr. Eine solche Offenbarung gibt es heute nicht mehr. Aber dass man ein Wort redet aus der Gegenwart Gottes, das ist Weissagung. Dass man genau das sagt, was jetzt gesagt werden muss. Und ich meine, außer wenn wir zum Brotbrechen, zum Abendmahl zusammenkommen, wo es ja Zielrichtung vertikal Anbetung geht, sollten wir in jeder Zusammenkunft, und mir ist das selbst wichtig bei Vorträgen, wenn der Herr mich irgendwo hinleitet und sagt, mach hier die Sache bitte gründlicher und lass den Rest, was du also am Plan vorhast, noch zu nehmen, lass liegen. Seh zu, dass du das sagst, was den Gläubigen hier nützt, aber das wissen wir nicht. So ist Weissagung ein Empfinden dafür, was Gott jetzt möchte, dass wir sagen, ohne dass wir wissen, warum wir das sagen. Das ist ein Tappen im Dunkeln. Das ist tatsächlich so. Aber hier steht extra bei, setzt euch ein, aber sucht zu weissagen. Wir können nicht weissagen, wir sind keine Propheten. Die neutestamentlichen Propheten gibt es heute auch nicht mehr, die also noch ein bisschen Zukunft oder neue Offenbarungen hatten. Aber Weissagung im Sinne von direkt aus der Gegenwart Gottes redet, finden wir in 1. Petrus 4. Wenn ihr redet, redet als Aussprüche Gottes. Und das gilt auch für Schwestern und das gilt auch für Jugendliche. Wenn uns ein Gläubiger begegnet, ihm zu helfen und zu nützen und zu fragen, was soll ich dem denn sagen? Und die Ergebnisse sind einfach sehr schön, wenn man darauf zielt, möglichst nicht zu sagen, was wir vorhaben. Ja, Brüder kommen schon mal, haben die Pakete in der Tasche, was sie alle predigen können und sagen können und vorlesen wollen und Lieder vorschlagen und alles. Aber besser ist, wir machen gar nichts. Wir warten hier, wir sind voll jetzt dabei. Und da sage ich gerne, hier so ein Sonntagmorgen, Stunde mit Brotbrechen. Da müssen wir überhaupt nichts sagen, aber wir müssen voll dabei sein. Versteht ihr, was ich damit meine? Nicht die Anzahl der Beteiligungen ist das, was Gott gefällt, sondern das volle Herz. Die Schwestern können auch nichts sagen und sollten aber mit vollem Herz dabei sein. Und das wird empfunden. Das wird empfunden. Ja? Irgendwo hat mal einer auch so eine Sonntagsmorgenstunde besucht. Und dann hat er in der Stunde, kam ganz woanders her, sich 8-mal beteiligt. Da sagte mir ein junger Bruder, mit dem ich befreundet bin, ich wollte gerne beim Wilhelm, beim Rausgehen, wollte mal hören, was er dazu meinte, ein alter Bruder. Da hat er gesagt, der kennt noch nicht den Gott des Maßes. Also wenn einer alles macht, hat man irgendwie kein Verständnis. Er hatte sicherlich die Überzeugung, ja, ich bin ja auch so dabei. Da geht es nicht darum, wie viel wir sagen, sondern wie viel Herz wir haben. Und das gefällt dem Herrn. Und das Weissagen ist, in Umstände reden, die wir nicht wissen und die wir auch nachher nicht wissen. Wir tasten nachher nicht die Geschwister alle ab und sagen, und was hat dir das gebracht? Sondern lass sie mit Gott darüber reden. Wenn wir zielen, ein Herz aufzubauen, vielleicht auch zu wahren, das kann verschiedenes sein, aber hier steht das. Und da wird erklärt, Vers 3, wer aber weissagt, redet den Menschen zur Erbauung und zur Ermahnung und zur Tröstung. Erbauung ist nicht Ermunterung, sondern ist aufbauend. Manche, die sind so, haben so ein starkes Bedürfnis, weil sie ziemlich in Schleudern gekommen sind, die müssen aufgebaut werden. Die müssen gestärkt werden. Ich habe heute Morgen hier noch in meinem Zettel, habe ich so ein paar Verse, die mir wichtig waren, dass wir die Versammlung wurden im Glauben befestigt. Da habe ich gesagt, das ist mein Job. Deswegen bin ich ja hier. Ich soll hier die Jünger wurden im Glauben befestigt. Die soll man stärken. Und da habe ich gesagt, nimm dir das schön vor, dass du heute versuchst, Gläubige zu unterstützen, dass sie stabilisiert weitergehen, mit Mut weitergehen, motiviert werden. Dazu gehört eben natürlich auch eine Tröstung, aber vielleicht auch eine Ermahnung. Ja, nur immer schön reden, alle zum Trost, alles wird gut, kann nicht die Lösung sein. Weil einer, der echt ist, der merkt, das ist nur alles Schönschwätzerei. Besser ist Aufbauendes, was uns auch nützt. Und Weissagen geht in diese Richtung. Es ist nicht das Verbreiten von Lehre, aber auch, weil Lehre gehört auch zur Stabilisierung. Sätze, die Gott sagt, nicht einfach leere Sätze, die wir auswendig gelernt haben, sondern wenn Gott sagt, lügen unter keinen Umständen, auch keine Notlüge. Und dann wird einem klar, also da war das doch nichts. Ja? Das sind eben auch aufbauende Belehrungen, die nützen und jemand stabilisieren, Kinder in der Schule oder dergleichen. Jetzt habe ich zu viel schon von Kapitel 14 gesagt, jetzt muss ich mal kurz zu Kapitel 13. Was da gesagt wird, das brauche ich jetzt nicht zu erklären, weil das führt jetzt zu weit. Aber das ist einmal der Herr Jesus, ja, der war genau so, die Liebe ist langmütig, die ist gütig, die kann man schlagen, die schlägt nicht zurück, den kann man aber Böses tun, das merkt sie, aber sie reagiert nie sauer. Sie ist immer so, wie Gott, wie der Herr Jesus war. Sie erträgt alles, sie glaubt alles, sie erduldet alles, sie erhofft alles, sie erduldet alles. Wenn wir das praktizieren in unserem persönlichen Umfeld, dann wird das wahrgenommen. Und das hat Einfluss auf die Gläubigen und auch auf das Klima, auf die Atmosphäre. Wir hatten ja heute das Thema, die wohltuende Atmosphäre, habe ich gar nicht angekündigt, aber das wird dann gefunden, wenn man das lebt. Und dann haben wir noch ein Fallbeispiel in Vers 23 gelesen, dass wenn die Versammlung zusammenkommt an einen Ort, und jetzt waren die Korinther schwer auf das Sprachenreden aus, dass sie Sprachen redeten, die es wirklich gab, die sie aber nicht gelernt hatten, weil da konnten sie andere mit verblüffen. Ja? Und dann wird verglichen die Gabe der Sprache, die damals am Anfang auch war, und Weissagung. Und da wird gesagt, wenn dann ein Ungläubiger reinkommt und es weissagt, jemand sagt was, was jetzt gesagt werden muss, auf einmal sitzt hier einer, der fühlt sich total getroffen. Da hat ihm jemand was erzählt von mir. Was erzählt er denn da? Du hast ihm erzählt. Und sowas kommt dabei raus. In Wirklichkeit hat Gott den benutzt und dem die Worte in den Mund gelegt und er fühlt sich getroffen und verraten. Aber er weiß, das ist, weil Gott hier wohnt. Wenn man den Eindruck hätte, sogar von Ungläubigen und Unkundigen, dass Gott hier wohnt, dann haben wir das realisiert, was der Herr von uns erwartet. Ich bin soweit fertig. Ich habe noch eine letzte Stelle. Der hat jetzt gar nichts mit Gemeinde zu tun, aber das ist mir so schön, weil da kommen nochmal unsere Ausdrücke mit Wohltun vor. Die steht in Esther 10. Das ist ein Buch, das steht vor dem Buch Hiob. Also vor dem Psalm Hiob und vor Hiob Esther. Esther 10, den letzten Vers. Da ist von einem gewissen Mordokai die Rede. Esther 10, Vers 3. Denn Mordokai, der Jude, war der zweite nach dem König Ahasveros und groß bei den Juden und wohlgefällig der Menge seiner Brüder. Er suchte das Wohl seines Volkes und redete zum Frieden seines ganzen Geschlechts. Ich weiß nicht, ob jeder die Geschichte kennt, spielt auch keine Rolle. Mordokai war der Onkel von Esther, der hat die erzogen. Und er hat die animiert, die soll sie für die Juden einsetzen. Sie hat ihr Leben riskiert und die Juden wurden befreit. Eine Geschichte, die schon 1000 Jahre her ist, aber die wieder Ähnlichkeit hat mit dem Regime des Dritten Reiches. Die Juden wurden da aber nicht befreit. Und dieser Mordokai, dieser Jude, der selbst Jude war, er war nachher der zweite nach diesem Weltherrscher Ahasveros, ein Vorbild auf den Herrn Jesus, der ist wie Josef in Ägypten, auch der zweite, über die ganze Welt. Jesus ist natürlich hier der Erste, oder man kann auch sagen, neben Gott. Er ist natürlich auch Gott. Er war groß bei den Juden, also anerkannt heißt das, und er war wohlgefällig der Menge seiner Brüder. Wenn das über unsere Todesanzeige oder auf unserem Grabstein stand, wohlgefällig der Menge seiner Brüder, wäre das nicht schön? Wir arbeiten aber nicht darauf hin, dass wir einen schönen Grabstein haben. Da versteht ihr nicht falsch. Aber es wäre schön, wenn das übrig blieb an unserem Leben. Dass der Bruder, die Schwester inmitten der Gläubigen eine Wohltat war. Dass er sich immer bemühte um den anderen. Er suchte das Wohl seines Volkes. Ist das nicht ein schönes Bestreben? Wollen wir das nicht alle suchen, mehr suchen als bisher, den anderen zu gefallen und das Wohl nicht um Stimmen zu bekommen, sondern um ihnen Wohl zu tun. Das heißt noch dritte Mal Wohl, laut Anmerkung. Er redete zum Wohlergehen oder zum Frieden seines ganzen Geschlechts. Reden wir zum Frieden oder reden wir kritisch? Markern wir alles an und halten wir alles für verkehrt? Dann kommen wir nicht weiter. Besser, wir reden zum Wohl. Wir reden so, dass die ganze Mannschaft gedeiht, dass die Mannschaft bei Laune ist, ich sag's mal ein bisschen modern, aber dass sich einfach alle wohlfühlen. Aber nicht wohl im Sinne von alles schönreden, sondern wohl im Sinne von, wie Gott das will. Und weil der Moto Kai das zahlt, habe ich gedacht, den Vers lese ich nachher noch, weil das nochmal so einer ist, der wäre in Psalm 133 auch dabei gewesen. Weil er einfach für andere eine Wohltat war. Ja? Das heißt zum Beispiel von dem Philemon auch, die Herzen der Heiligen waren durch den Bruder erquickt worden. Ist das nicht schön? Ist das nicht schön, wenn du, Bruder der Schwester, für anderen eine Wohltat, eine Erquickung bist? Und da wollen wir doch darauf zielen, dass wir helfen einander. Und da gehört auch zu, dass man mal dem anderen auch sagt, das ist nicht gut, das ist nicht förderlich. Ja, wir müssen dem anderen nicht nachweisen, was er für Beweggründe hat, denn Beweggründe sollen wir nicht beurteilen. Aber wenn die Ergebnisse nicht stimmen, dann müssen wir auch sagen, das geht nicht. Das geht einfach zu weit. Und das gehört auch mit dazu, dass man, um eine Mannschaft so zu formen, also wir formen nichts, aber so zu gedeihen zu lassen, dass es ihnen gut geht, dass alle gerne kommen, dass alle sich hier wohlfühlen, dass ein Herz und eine Seele ein Guss ist, dann müssen eben beherzte Brüder und Schwestern auch mal dem einen dies und dem anderen jenes sagen. Wir beobachten alle, wir kommen alle zu urteilen. Und ich wünsche hier für Celle, jedenfalls auch für diese Gruppe, die hier immer zusammenkommt, dass vielleicht diese Worte mit beitragen dazu, dass es euch wohl geht, dass es euch auf Dauer wohl geht, dass Stabilität da ist, dass keine Schwankungen sind, mal kommt der eine, mal kommt der andere nicht, dann kommt eine Zeit lang, dann geht er mal wieder weg. Da ist Eigenwilligkeit, da ist Starrsinn, wir müssen alle zusammen wachsen und jeder braucht den anderen, niemand ist ein Selbstläufer. Wir müssen auch mal korrigiert werden, wer das nicht verträgt, der ist ein Störfaktor. Wir müssen einfach das auch mal annehmen. Es, wenn es aus Liebe und auch lieb gesagt ist, wenn Gebet dahinter ist, Intention, Zielsetzung, Eifer für die Sache des Herrn, für das Wohl der Geschwister, dann wird das gut. Und dann könnt ihr hier noch einige Zeit gut bestehen, denn das kommt des Herrn ist nah. Und wenn es noch 10 Jahre wäre, die 10 Jahre müssen wir noch schaffen, die müssen wir noch irgendwie schaffen, müssen wir eben mal die Zähne zusammenbeißen und müssen sagen, komm, das tut zwar weh, aber das stecken wir weg. Ich tue einfach so, als wäre das nicht an mich gekommen. Und das tut die Liebe. Die Liebe erträgt das. Die Liebe, die merkt alles, aber sie ist, weil sie lieb ist, deswegen ahndet sie gar nichts. Sie ist ganz geduldig und so war der Herr Jesus. Den hat man in alle Richtungen geschoben, den hat man zurechtgewiesen, den hat man beschimpft, bespuckt und alles. Ja. Aber er hat das alles, hat man heute Morgen dran gedacht, still wie ein Lamm ertragen, so wollen wir auch sein. So wie der Herr Jesus. Und dann wird das auch gut. Da kommt dann eine Stabilität rein, die jeder sagt, was ist das schön. Und wenn die Stunden so sind, dass die Jugendlichen sagen, das ist einfach fein, ja, dann wird niemand weggehen. Braucht ihr keine Angst zu haben, weil die sich einfach wohlfühlen, weil die merken, die brauchen das und wir brauchen das. Wir brauchen solche Stunden. Und ich meine, die Brüder müssten auch ihren Teil tun, dass diese Stimmung, hört sich jetzt ein bisschen blöd an, das ist einfach zu flach, Stimmung zu sagen, aber dass diese wohltuende Atmosphäre in allen Stunden gefunden wird, so werden die, ich bin in einer Versammlung gewesen, da waren 300 Geschwister, stand ein Bruder vorne an der Tür, begrüßt alle Leute, die reinkamen und ich weiß nicht, ob sie nachher noch verabschiedet hat. Die Idee hatte nur der, war gar keine Vorschrift, hat keiner vorgegeben und so kann man alle möglichen Erfindungen haben, die nützlich sind, die helfen. Und der eine muss an Kinder denken, dass die Kinder auch vielleicht mal einen Bonbon haben oder so. Da ist eine Schwester, die hat immer die Tasche voll Bonbons und die Kinder sammeln sich immer bei der Schwester. Weswegen? Deswegen. Aber wenn sich die Mütter ärgern darüber, dass die Kinder ihre Zähne alle mehr schlecht haben, als über die Bonbons von der Tante X nehmen, dann ist das nicht eine gute Methode. Ich habe ja nur als Beispiel mal gesagt. So sucht einander zu gefallen und dem Herrn zu gefallen. Ich denke, dann sind alle Voraussetzungen da, dass ihr fröhlich auch hier hinkommt. Man kann zusammenkommen zum Schlechteren, steht in der Bibel. Den Korinther wird gesagt, ihr kommt zum Schlechteren zusammen. Das heißt, sie kamen schon anstrengend und hatten schon Angst, wie das werden würde. Und sie gingen noch trauriger nach Hause. Es war immerhin noch ein Zusammenkommen zum Namen des Herrn, aber keine Stimmung, keine Atmosphäre. Das ist schlecht, weil dann wird sich über kurz oder lang alles auflösen. Aber wir wollen positive Elemente mitnehmen. Siehe, wie gut und wie lieblich ist es, wenn Brüder und Schwestern, wir erweitern gern, einträchtig beieinander wohnen.